Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 3. März 2023. Andreas Popp neben mir auf etwas heißen Kohlen, denn der Trecker läuft schon. Guten Morgen, lieber Andreas.
Ja, der lief schon. Guten Morgen, liebe Eva. Ja, wir haben heute wirklich einen starken Wintereinbruch, doch stärker noch, als ich erwartet hatte. Und ich musste schon zum Hühnerfüttern mit dem Traktor fahren, weil es einfach zu hoch war, dieser Schnee. Und bei bestimmten Verwehungen, dann steht man dann bis über die Knie und wird dann richtig nass dabei. Gut, zum Wetter heute. Es schneit noch ein bisschen. Es liegt immer noch sehr starke eine Decke über dem Himmel, also blauer Himmel. Nicht dran zu denken. Der See ist kaum sichtbar, changieren tut er, wenn nur ohne mein Wissen. Ich kann es nicht erkennen. Ansonsten ganz viel Schnee und ja, das war's schon. Und wenn wir hiermit durch sind, dann warten wieder ein paar Stunden auf meinem Massey Ferguson 1754.
So, endlich haben wir das mal wieder gehört. Ich bin sehr, sehr froh darüber. Es gibt auch einige Schneeverwehungen, also die Wesenhaften brausen ums Haus herum. Und es wird bestimmt ein schönes, gemütliches Wochenende mit flackerndem Kamin und Minusgraden.
Also ich liebe es, richtig rauszusehen, wenn der Schnee so um das Haus herum stobt. Das ist wirklich toll.
Stobt?
Stiebt.
Tobt?
Tobt es besser, hast du recht.
So, wir kommen mal gleich zu deinem Lieblingskanzler Olaf Scholz, Andreas, Entschuldigung. Der ist ja heute im Weißen Haus zu Besuch, der Olaf Scholz. Und hat keine Presse dabei, nichts im Schlepptau. Dabei fällt mir das Video von Annalena Baerbock ein, die in Indien gelandet ist und auch alleine aus dem Flugzeug rauskam und alleine auf dem Rollfeld ankam. Und irgendwie, sie hat dann gesagt, keiner da hier. Und dann ist da irgendwie so ein Flughafen-Rollfeldhelfer auf sie zugekommen, mit seinem Pass um den Hals hängen.
Also ich musste wirklich so lachen, wie graziös sie dann die Treppe runterkam. Das war wirklich staatsmännisch. Und dann schlappt sie da so über den leeren Hof da. Und dann steht da so ein Mitarbeiter vom Flughafen da mit so einem Ding um, mit so einer Manschette um und so einem komischen Pass und sagt dann so Hallo. Und sie dann so, keiner da? Also ist es
hier.
Keiner hier?
Nein, es ist keiner da hier.
Ach, keiner da hier. Ja, okay, keiner alles klar. Wie dem auch sei. Auf jeden Fall war das ein wirklich interessantes Bild. Und es war also der deutschen Außenministerin aus meiner Sicht angemessen.
Der deutschen Außenministerin, also die der. Betonung liegt auf der. Und nun ist Scholle auch alleine unterwegs nach Amerika und wird Mutterseelen allein im Weißen Haus erwartet. Ich hoffe, also dass er zumindest ein paar Bodyguards oder so, nicht, dass die ihm noch da was ins... Nee, das also. Und auf jeden Fall ist es wieder mal spannend, wie über diese Reise berichtet wird. Wir wollen uns mal einen Tagesschaubericht näher ansehen und mal durchgehen, was Christian Feld im ARD-Hauptstadtstudio dazu geschrieben hat. Also er sagt, diesmal hat der Kanzler keine Journalisten, also Tinnen und Tin, dabei. Auch eine Pressekonferenz ist nicht geplant. Scholz will sich ganz auf sein Gespräch mit US-Präsident Joe Biden konzentrieren. In seiner Regierungserklärung bilanzierte der Bundeskanzler am Donnerstag wörtlich ein Jahr Zeitenwende. Das heißt auch ein Jahr transatlantische Partnerschaft, enger und vertrauensvoller denn je. Zitat Ende. Enge Abstimmung mit den Verbündeten bei der Unterstützung der Ukraine. In keiner Kanzlerrede darf dieses Grundprinzip unerwähnt bleiben. Und der wichtigste Verbündete sind eben die USA, heißt es hier bei der Tagesschau. Und jetzt wird er aber kritisch, der ARD-Korrespondent aus Berlin. Er sagt, eine vertrauensvollere Partnerschaft denn je? Zu einem vollkommen anderen Befund kommt der CDU-Außenpolitiker Johann Wadephul. Oder Pool, PH? Wie heißt denn der? Wadephul oder Pool?
Ich würde Fool sagen.
Fool klingt nicht gut, ne?
Ja, gut, okay. CDU klingt auch nicht gut für mich.
Okay, also, ich habe es gesagt. Auf jeden Fall hat dieser CDU-Außenpolitiker im Gespräch mit dem ARD-Hauptstadtstudio, also mit Herrn Christian Feld, seines Zeichens ja der Leiter dieses Hauptstadtstudios, und die haben miteinander gesprochen. Und dieser CDU-Außenpolitiker sagt, Die Beziehungen zu den USA sind schwer gestört. Und er bezieht sich auf einen Vorgang, über den die Darstellungen weit auseinandergehen. Denn es geht um die Lieferung von Kampfpanzern in die Ukraine.
Ja, also da gibt es ja nicht die Kokaine. Das ist Frau Bergmann, die sagt Kokaine.
Das macht, es ist nicht gut, wenn wir gleich so eine Sendung mit ihr anfangen. Dann ist das wie so eine Energie.
Du hast völlig recht. Also machen wir eine 360-Grad-Wende. Und kommen wieder zurück zur seriösen Berichterstattung. Ja, also hier ist es natürlich schön, dass hier deutlich wird, dass das Gehalt von 360.000, die Herr Gnifke, der ja jahrelang für die Tagesschau tätig war und jetzt nicht mehr ist, jetzt ist ja er Intendant, und wir sehen, dass da doch diese Seriosität der objektiven Berichterstattung Früchte getragen hat. Also ich finde es sehr wichtig an dieser Stelle, das zu sagen. Also hier ist ein Hauch von Kritik. Offenbar kommt man nicht mehr drum rum, diese Dinge auch noch mal beim Namen zu nennen. Aber man wagt es aus meiner Sicht wirklich ernsthaft bei der Tagesschau nur dann Kritik zu äußern, wenn es eh die Spatzen von den Dächern pfeifen.
Also wir kommen nachher noch zu einem Punkt, den aber nicht hier der Tagesschau-Mann in diesen Artikel verpackt hat. Den hat er nämlich überhaupt nicht erwähnt. Das ist nämlich in Wahrheit das Verhältnis USA-China. Und nämlich Herr Biden hat wohl den Wunsch, dass Deutschland Sanktionen gegen China verhängt. Davon liest man hier aber nichts. Ich will mal nur diesen ganz kleinen Ausflug aufgreifen, den du gerade hier thematisiert hast, nämlich zu dem ehemaligen Tagesschau-Chef, also ARD-Chef Dr. Kai Gnifke, der war ja auch viele Jahre mein Chef. Und mit dem habe ich auch einiges erlebt. Aber der ist eigentlich, ich glaube, der möchte gerne everybody's darling sein. Und deswegen hat er bei diesem Interview, wo man ihn da gestern oder vorgestern so in die Zange genommen hat, wo er so verzweifelt war, das waren ja fast nur Frauen, die da auf ihn eingeprügelt haben. Und Da hat er mir wirklich leid getan, weil er hat ja beteuert, ja, wir tun doch alles und die Mitarbeiter tun doch alles. Und er schafft an bei den Mitarbeitern, dass sie alles tun. Ich mache das mal so sinngemäß. Ich glaube, dass der ganz schön verzweifelt ist, weil er sieht, dass die Kiste am Sinken ist.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir tut er nicht leid, aber auch nicht, weil ich irgendwie ihm das gönne oder irgendwie so in diese Richtung denke. Nein, kein bisschen, auch nicht Schadenfreude. Aber in Anbetracht der Tatsache, was ich alleine mitbekommen habe, in deinem Fall, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mir eine bestimmte Meinung von Ihnen gemacht. Und wenn dann jetzt eine solche Wechselwirkung mal kommt, dann wäre die ja im Vergleich zu dem, was er aus meiner Sicht falsch gemacht hat, noch relativ harmlos.
Gut, Wechselwirkung, die kassiert sowieso jeder für sein Handeln. Wichtig ist, dass wir dann nicht selber übergehen und vielleicht sogar schadenfroh werden. Das fällt dann wieder auf uns selbst zurück. Insofern kann man einfach hoffen für ihn, dass er vielleicht durch solche Erlebnisse in eine gewisse Erkenntnis kommt, dass auch er manche Dinge nicht richtig gemacht hat in der Vergangenheit, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken.
Also wir merken es ja immer sehr deutlich, dass führende Positionen in der Politik oder auch in den Medien, dann, wenn sie in Rente sind, dass sie dann plötzlich offen reden und in einer anderen Lage sind und kritisch werden. Dann haben sie zwar auf der einen Seite nichts mehr zu verlieren, und das schiebt man meistens darauf, nach dem Motto, okay, der Job ist ja jetzt nicht mehr gefährdet. Es hängt aber auch mit der Altersentwicklung zusammen, weil man sich ja immer mehr dem Tod nähert. Und dass man dann auch anfängt, eben halt die Dinge doch mehr zu hinterfragen und das Gewissen sehr oft anklopft. Ob das bewusst oder unbewusst ist, vermag ich nicht zu beurteilen, aber das ist so meine Sicht der Dinge.
Ich finde, dass du das sehr schön weit gedacht hast.
Ja, also bin ich nun mal.
Ja, vor allem, wenn man dann ins Alter kommt und sich, dann muss man sich mit den Dingen auch beschäftigen.
Ich meine, wir machen es ja auch jeden Tag an unserem Küchentisch.
Ja, und wir sind noch jung.
Sehr jung.
Finde ich jedenfalls. So, jetzt geht's weiter. Also, Scholle in den USA. Und der Hauptstadtkorrespondent der Tagesschau oder der ARD, der sagt also, es geht jetzt hier um die Panzerlieferung. Hat der Bundeskanzler im Telefonat mit dem US-Präsidenten die Lieferung von Leopard 2 daran geknüpft, dass die USA Panzer des Typs Abrams schicken, wissend, dass die amerikanische Regierung das eigentlich nicht für sinnvoll hält? Und hier wird der Regierungssprecher Steffen Hebestreit zitiert, der sagt, nein, ist nicht so, eine solche Verknüpfung habe es nicht gegeben. Aber man bleibt kritisch bei der Tagesschau. Das will jedoch nicht so recht zu einem Fernsehinterview des nationalen Sicherheitsberaters Jake Sullivan passen. Die Deutschen hätten klargemacht, ohne Abrams keine Leoparden. Im Interesse der Einheit des Bündnisses und um sicherzustellen, dass die Ukraine bekommt, was sie will, habe Biden dann aber doch zugestimmt. Ungewohnt offene Worte, heißt es hier. Und dieser CDU-Außenpolitiker, bei dessen Namen ich nicht weiß, ob er jetzt Wadepool oder Wadefuhl heißt, der kritisiert, Scholz habe das Gegenteil dessen gemacht, was die USA erwarten würden, nämlich, wörtlich, dass die Europäer eine größere Verantwortung zur Sicherung der europäischen Sicherheit leisten. Einziges Glück, also Zitat Ende, einziges Glück für Scholz und damit für Deutschland sei, dass Joe Biden der transatlantischen Geschlossenheit höchste Priorität einräumt und aus diesem Grund zu außergewöhnlichen Schritten bereit ist.
Naja, das muss Biden natürlich auch, weil Europa hat ja keine eigene Politik mehr. Mal abgesehen davon, dass die Nationalstaaten, die Einzelnen, auch keine eigene Politik mehr haben. Das Ganze fällt ja jetzt unter der amerikanischen Außenpolitik. Wie soll man es sonst anders beurteilen? Allein wenn ich sehe, wie man mit dieser Nord Stream 1 und 2 Terrororganisation umgeht und da nicht einmal mehr richtig nachforscht. Das ist ja ziemlich deutlich geworden.
Ja, und es geht natürlich noch um ein anderes wichtiges Thema, über das wir hier auch schon öfter gesprochen haben, um den Inflation Reduction Act. Und das nimmt man hier bei der Tagesschau an, könnte ein weiteres Thema in dem Vier-Augen-Gespräch sein. Das ist ja das US-Programm, was man, ich sage das mal in Anführung, zur Bekämpfung der Inflation eingesetzt hat und das Milliardeninvestitionen in den Klimaschutz vorsieht. Subventionen und Steuergutschriften sind daran geknüpft, wie wir wissen, nämlich dass Unternehmen US-Produkte verwenden oder selbst in den USA produzieren. Und das sorgt dafür, dass viele Unternehmen aus Deutschland schon abgewandert sind und man auch in diesem Kontext immer mehr von der Deindustrialisierung Deutschlands spricht.
Das merkt man ja sehr deutlich anhand der Forderungen von amerikanischen Investoren, Betriebsaufspaltungen vorzunehmen in Deutschland. Es gibt ja in Deutschland viele Unternehmen, große Unternehmen, Konzerne, die gerade dabei sind, unterzugehen oder sich zu verabschieden. Aber wenn wir jetzt noch mal einen Konzern nehmen, dann besteht der ja aus verschiedenen Einheiten. Da gibt es sehr sogenannte profitable Bereiche und unprofitable Bereiche. Und die unprofitablen müssen mit den Gewinnen der profitablen ausgeglichen werden, dass das gesamte Unternehmen noch halbwegs grüne Zahlen schreibt. So, und jetzt wollen die Amerikaner natürlich gerne, das heißt die Investoren, dass diese Unternehmen gespalten werden, das heißt die Filetstücke weggenommen werden von denen, die nicht so gut sind, und die Filetstücke, die wirbt man dann eben ab mit Geldern, dass sie dann rüberkommen, und lässt dann im Prinzip die gesamten Bruchabteilungen, diese Profitcenter, die nicht laufen, in Deutschland, und das passt ja auch zum Gesamtkonzept.
Also die deutsche Industrie ist in Alarmbereitschaft. Deswegen Siegfried Rußwurm, Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie, spricht von einer Bewährungsprobe für die transatlantischen Beziehungen. Deswegen, er sagt, beide Seiten sollten unbedingt sicherstellen, dass es nicht zu einem Handelskonflikt kommt. Und der BDI sieht im US-Paket dennoch ein Vorbild für die Europäische Union, nämlich einen pragmatischen Ansatz, um schnell und unbürokratisch aufgepasst klimafreundliche Technologien zu fördern. Andreas, man hat ja wirklich das Gefühl inzwischen, dass das alles miteinander vermischt wird. Subventionen, Steuergutschriften, die Wirtschaft, alles hängt jetzt mit dem Klimathema zusammen, das offenbar eine immer größere Kontrolle über alle Lebensbereiche in der westlichen Welt einnimmt.
Das ist aber auch ein ganz gutes Zeichen, dass hier bestimmte Dinge nicht durchkommen werden. Und das sind nämlich genau diese Klimanarrative. Denn die Wahrheit lässt sich auf Dauer nicht unter den Teppich kehren. Und gerade die großen, ich sage mal, Würger der gesamten Ökonomie, der gesamten Politik, die Kapitalsammelbecken wie Goldman Sachs, wie BlackRock und so weiter. Das sind ja die eigentlichen Regierungen hinter den Regierungen. Die geben ja momentan das Narrativ vor, alles nur noch in erneuerbare Energien, was sie damit meinen, hängt mit diesem Klimanarrativ oder mit der Religion zusammen. Aber eine große Fehlinvestition ist auch eine Fehlinvestition. Und wir können davon ausgehen, dass dann solche großen Konzerne wie BlackRock in 5 bis 10 Jahren keine Rolle mehr spielen. Wohl dem, der jetzt das Rückgrat behält, klar bei Verstand bleibt und ganz klar sagt, ich investiere in tatsächlich nachhaltige Industrie. Und das ist eben halt nicht das, was man mit Windrädern in Verbindung bringt oder mit Solar im Moment, sondern tatsächlich strukturierte, hervorragende industrielles Know-how, was über Jahrhunderte aufgebaut wurde, was man jetzt dann irgendwann weiterführen kann. Das sind die guten Nachrichten, die da mitschwingen im Hintergrund. Diese gesamte Klimareligion, wie sie uns hier um die Ohren gehauen wird, nicht Umweltschutz, es geht ja nur um Klima, die erledigt sich irgendwann von selbst.
Ja, und wir haben heute gerade wieder eingestellt aus Norddeutschland ein Video, wo 4 Windräder in die Luft gejagt wurden, weil die haben nie funktioniert und mussten deswegen jetzt wieder abgebaut werden. Und wenn man diese Detonationen sieht, das müsst ihr euch heute mal anschauen, dann fragt man sich, was ist denn hier eigentlich mit dem Thema Klimaschutz geworden?
Naja, genau. Klimaschutz ist ja in vielen Bereichen. Ich meine, wenn wir uns ansehen, dass für die Windräderflügel Balsaholz im Inneren sehr oft verwendet wird. Balsaholz ist im Prinzip ein Urwald, ein Tropenholz. Und dass man quasi Tropenwälder abholzen muss, um die Flügel für Windkrafträder zu produzieren. Spätestens da wird es dann eben halt klar, dass hier eine Doppelmoral hintersteht. Und diese Dinge werden eben halt alle auffliegen. Aber Heuchelei, und das gehört für mich zum Thema der Heuchelei, vorzugeben nach dem Motto, wir sind jetzt besonders umweltschonend und in Wirklichkeit besonders umweltschädlich zu sein. Aber Heuchelei ist noch kein Straftatbestand. Nochmal, das finde ich wichtig, dass man den Begriff der Heuchelei auch ins Strafgesetzbuch mit aufnehmen würde.
Naja, wir werden ja heute noch ein bisschen über das Thema Klima sprechen, denn es wird ja tatsächlich die gesamte Welt, auch in Deutschland, aber eben auch in den westlichen Ländern umgedreht, völlig unter dieses Narrativ gestellt. Also, jetzt wollen wir mal schauen, was die deutschen Wirtschaftsnachrichten schreiben über den Besuch von Olaf Scholz bei Joe Biden. Die Hofberichterstatter haben es so gut wie nicht hinbekommen, über China zu schreiben im Zusammenhang mit diesem Besuch. Die USA hatten ja in den vergangenen Wochen wiederholt behauptet, China erwäge Waffenlieferungen an Russland. Die Regierung in China hat das zurückgewiesen. Und auch nicht bekannt ist, ob das Thema der Sprengung der Nord Stream Pipeline zwischen Scholz und Joe Biden eine Rolle spielen könnte. Die Indizien hatten sich ja in der letzten Zeit darauf verstärkt, dass eventuell die US-Regierung mitbeteiligt gewesen sein könnte an diesem Terroranschlag. Es gab viele Diskussionen hin und her. Ich frage mich, wie Herr Scholz das alles in 2 Stunden mit Joe Biden abhandeln will. Aber was schreibt jetzt das Portal der deutschen Wirtschaftsnachrichten? Die USA sondieren nach Angaben von Insidern bei engen westlichen Verbündeten die Möglichkeit neuer Sanktionen gegen China. Dabei gehe es um Maßnahmen für den Fall, dass China Russland im Krieg gegen die Ukraine militärisch unterstütze. Das haben mehrere Regierungsbeamte der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch bekannt gegeben. Um welche Sanktionen genau es gehen könnte, blieb offen. Offenbar will die US-Regierung aber entscheiden, ab wann es sich um eine militärische Unterstützung handelt. Und die Sondierungen, so heißt es weiter, seien noch in einem frühen Stadium. Sie sollten dazu dienen, die Unterstützung vor allem der G7-Gruppe, der 7 westlichen Industrieländer zu gewinnen, um eine Unterstützung für mögliche Maßnahmen zu koordinieren. Also das heißt, Andreas, es wird da offensichtlich eine neue Suppe angerührt. Und man kann ja bekannt sein, wenn Herr Scholz zurückkommt, wann dann das erste Mal das Thema Sanktionen gegen China über seine Lippen kommt.
Naja, währenddessen dann die USA weiter das LNG-Gas zum Beispiel nach China weiterliefert. Das ist ja die Doppelmoral, die da immer hintersteht. Nach China. Auch. LNG liefert wird nach China geliefert, auch das US-Gas zu großen Teilen, gerade wenn die Preise günstig sind. Und da ist man für das Geldverdienen doch ganz weit vorne. Aber wenn man dann eben halt Sanktionen fordert, dann macht man sie nicht selbst, weil das nämlich selber Nachteile für die Sanktionierer gibt. Das lässt man dann eben halt Europa machen. Und das ist genau das, was ich meine. Europa ist mehr oder weniger eine Außenstelle der US-amerikanischen Politik. Dort wird US-Außenpolitik gestartet und gemacht. Und dass Herr Scholz nun natürlich mit Herrn Biden selbst spricht, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich sehr unwahrscheinlich, sondern mit der Biden-Administration. Er muss ja dann auch mit entsprechenden Experten darüber reden. Aber wer da wirklich spricht, das weiß man nicht. Vermutlich weder Scholz noch Biden, sondern irgendwelche Fachleute, die mit im Flieger sitzen bei Scholz, mit Fachleuten, die mit im Weißen Haus dann irgendwo auftreten werden. Denn da braucht man ja auch Kompetenz für diese Gespräche.
Das war gemein, was du da jetzt gesagt hast.
Das ist durchaus realistisch gemeint.
Weiter heißt es in dem Artikel bei den deutschen Wirtschaftsnachrichten, dass eben, wie gesagt, die Rolle Chinas im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg durchaus das Thema zwischen Biden und Scholz in Washington sein dürfte. Das US-Finanzministerium, das bei der Verhängung von Sanktionen federführend ist, wollte sich am Mittwoch noch nicht äußern, also vorgestern. Die ersten Sondierungsschritte der USA umfassten informelle Kontakte auf personeller und diplomatischer Ebene inklusive des Finanzministeriums, sagten Insider. Der Grundstein für mögliche Maßnahmen gegen die Regierung in Peking solle mit der Kerngruppe von Ländern gelegt werden, die die Sanktionen gegen Russland nach der Invasion in der Ukraine vor einem Jahr am meisten unterstützen. Und die Bemühungen der USA hätten noch nicht zu einer breiten Einigung über konkrete Maßnahmen geführt. Ein US-Beamter wird zitiert, der sagt, die USA wollten zunächst die Idee koordinierter Sanktionen zur Sprache bringen und Impulse setzen für den Fall, dass militärische Lieferungen Chinas an Russland entdeckt würden. Andreas, und nochmal, ich möchte es wiederholen. Keine Silbe davon in dem sehr umfangreichen Tagesschaubericht.
Ja, da kann man noch lange warten wahrscheinlich darauf. Also ich denke mal ganz einfach, dass die große Industrie sowieso ihre eigenen Wege geht. Und ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen Opium fürs Volk, damit die Leute das Gefühl haben, okay, da läuft geopolitisch irgendetwas. Unterm Strich gesehen werden hinter den Kulissen bekanntlich die Fäden gespannt. Genauso wie das russische Öl jetzt eben halt aus Afrika nach Deutschland transportiert wird zu hohen Preisen über Riesenumwege oder über Indien. Es bleibt ja alles laufen, wie es ist. Die politische Darstellung, die weicht ja sehr stark von den unternehmerischen Interessen ab. Und ich glaube, die Unternehmer, die gerade sich auch wiederfinden in den großen Kapitalsammelbecken, die lassen sich relativ schwer gängeln über diese Politik. Das ist so mehr oder weniger alles so ein bisschen auch zur Verwirrung und um die Menschen dazu zu bringen, dass sie glauben, in der Politik wird überhaupt gearbeitet, habe ich das Gefühl.
Es wird ja auch schwierig mit den Sanktionen gegen China, über die Herr Biden ja schon eine ganze Weile öffentlich nachdenkt. Und hier heißt es zu den Problemen, die es dabei geben könnte. Immerhin ist China die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Also zu den Problemen gehören die starken Verflechtungen Chinas in die großen Volkswirtschaften Europas und Asiens. Länder von Deutschland bis Südkorea sind deshalb zurückhaltend, wenn es darum geht, Sanktionen gegen China zu verhängen. Mhm. Wir haben ja gestern den Titel der dieswöchigen Sternausgabe gezeigt, wo Joe Biden und Olaf Scholz zu sehen sind. Andreas, kann es sein, dass der Herr Scholz einfach mal klar auf den Tisch gelegt bekommt, wie er zu marschieren hat in dieser Sache?
Ja, das sieht so ein bisschen aus wie auf diesem Stern-Titelbild, wo Herr Biden wie ein Vater mit seinem kleinen Enkel oder ein Opa mit seinem Enkel gewissermaßen gerade zum Spielplatz geht, Hand in Hand. Und der kleine Scholz guckt ganz groß hoch zu dem großen Opa Biden, so ungefähr nach dem Motto, oh, mal sehen, was du mir jetzt wieder zeigst, ich bin dabei. Also das ist schon wirklich ein Bild, was es auf den Punkt bringt. Vielleicht noch mal kurz zu diesen G7. Sowohl Deutschland ist ja von China abhängig. Also Scholz hat gerade entschieden, dass der Hamburger Hafen in große chinesische Investorenhände kommt. Das ist einer der Herzstücke, die wir haben in Deutschland, der Hamburger Hafen. Das nächste ist auch Japan, einer der G7-Staaten. Die haben ihre gesamte Industrie mittlerweile nach China ausgelagert, weil sie gesagt haben, wir entscheiden uns anders als Deutschland. Wir holen uns ausländische Fachkräfte rein, um dann die Wirtschaft nach oben zu bringen und zu halten. Über die ganzen Jahrzehnte haben Japan gesagt, nein, Japan sagte, wir lassen Japan japanisch und wenn wir keine Leute haben, dann werden wir eher die Wirtschaft aussourcen, als dass wir fremde Leute ins Land lassen. Mit anderen Worten, Japan als Wirtschaftsstandort ist längst nicht mehr das, was es mal war, sondern hängt unmittelbar von China ab. Und wenn dann Sanktionen gegen China gefahren werden und dann die Chinesen damit reagieren, indem sie die ausländischen Investoren dort enteignen, das heißt deutsche Unternehmen und japanische Unternehmen auf chinesischem Gebiet quasi ins Staatsüberführung bringen, dann sind die Länder platt. Also die G7 ist ja insgesamt angeschlagen. Das darf man nie vergessen bei diesen ganzen Diskussionen.
Ja, und Herr Merz hat sich übrigens aufgeregt darüber, dass niemand weiß, was der Herr Scholz eigentlich mit dem Herrn Biden da besprechen wird. Niemand kennt den Grund der Reise, sagt Merz, der ist natürlich sauer, dass er da nicht eingeweiht ist. Das kann man ja auch verstehen, zumal er ja lange bei BlackRock war und immer groß Einfluss hatte auch. Und ich möchte noch mal hier in diesen Beitrag von den Wirtschaftsnachrichten gehen, die also hier konstatieren, dass gerade die deutsche Wirtschaft in der Vergangenheit massiv von den guten Beziehungen zu China profitiert hatte. Ebenfalls natürlich, das füge ich jetzt mal ein, ging das ja auch mit Russland so. Also, und die mögliche Verhängung von Sanktionen auf Anweisung der USA wäre deshalb ein selbstzerstörerischer Akt, der die ohnehin durch die Russland-Sanktionen angeschlagene Wirtschaft weiter schwächen würde.
Ja, das ist genau der Punkt, auf den Punkt auch gebracht. Und aus diesem Grunde ist das Ganze so ein bisschen ein Horneburger Schießen. Und ich sehe dann zum Beispiel auch, wenn Herr Merz sich dann aufregt, dass er nicht weiß, was da besprochen wird, dann frage ich mich, warum er sich nicht darüber aufregt, was eigentlich besprochen wurde bei dieser ominösen Sitzung, als offenbar Herr Biden gesagt hat, er wird Nord Stream 2 unterbinden. Da kommt interessanterweise gar nicht. Bei solchen Nebendingen, da wird dann mehr oder weniger so eine Art Schaumschlägerei aufgebaut, aber bei den wichtigen Dingen hakt keiner nach.
Die Epoch Times, die haben gerade einen Artikel veröffentlicht, während du gesprochen hast. Und da heißt es, dass bezüglich möglicher Sanktionen die US-Regierungssprecher Karine Jean-Pierre gestern erklärt hatte, bislang haben wir nicht gesehen, dass China Russland tödliche Hilfe zur Verfügung stellt. Aber das ist natürlich eine Situation, die wir überwachen. Und sie erklärte weiter, die G7-Staaten hielten solche gegen Drittstaaten, also Sanktionen, für möglich, die Russland unterstützen. Und Epoch Times sagt weiter, dass sich auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg zuletzt an das KP-Regime in China gewandt habe und erklärt, China habe die Verpflichtung, das Völkerrecht zu unterstützen und aufrechtzuerhalten. Und deshalb solle es sich auch wörtlich dem Rest der Welt anschließen, der die russische Invasion verurteilt. Peking hat darauf geantwortet, dass man keinen Vortrag über Gerechtigkeit von Völkerrechtsverletzern brauche. Als Überbleibsel aus dem Kalten Krieg und größtes Militärbündnis der Welt erweitere die NATO, so eben Peking, weiterhin ihren geografischen Geltungsbereich und ihr Einsatzspektrum. Immerhin stelle sich die Frage, welche Rolle die NATO selbst für den Weltfrieden und die Stabilität gespielt habe.
Ja, also Herr Stoltenberg, der könnte auch bei der Sternwarte mit anheuern, so weltfremd, wie er hier argumentiert, indem er sagt, dass China sich dem Rest der Welt anschließen soll. Und genau genommen ist im Prinzip der Rest der Welt tatsächlich der Rest. Und China, die BRICS-Staaten und die ganzen afrikanischen Staaten, südamerikanischen Staaten, die sollte vielleicht auch noch mal von Herrn Stoltenberg noch mal analysiert werden, wie die eigentlich dastehen. Also wir sehen hier ein unglaublich angeschlagenes System, welches einfach trotz oder wider besseren Wissens mit den alten Mustern weiter argumentiert. Und das zeigt, dass es offenbar keinen Plan gibt. Sie haben offenbar überhaupt keinen Plan, sondern versuchen sich noch irgendwie über Wasser zu halten. Und es werden jetzt eine Krisensitzung nach der anderen, das ist meine Vermutung, im Weißen Haus, im Pentagon, beim CIA und den ganzen Deep State Organisationen, inklusive deren führenden NGOs, die von Privatiers wieder geführt werden, die werden da sitzen und überlegen, wie können wir eigentlich jetzt dieses Ding noch irgendwie zurückdrehen. Ansonsten sind diese Argumentationen, die hier auch von Herrn Stoltenberg gegeben werden, überhaupt nicht mehr zu interpretieren.
Und Herr Scholz wird auch von der Epoch Times zitiert. Es heißt, er befürchte offenbar auch chinesische Waffenhilfen für Russland und er habe in einem aggressiveren Ton jüngst auch gegenüber China gesprochen. In seiner jüngsten Regierungserklärung hatte Scholz das kommunistische Regime in Peking, und zwar gestern am Donnerstag, vor dem Bundestag aufgerufen, den Aggressor Russland nicht mit Waffen zu versorgen und äußerte, meine Botschaft an Peking ist klar, nutzen Sie Ihren Einfluss in Moskau, um auf den Rückzug russischer Truppen zu drängen. Und also ich meine, wenn das nicht das Thema zwischen Herrn Scholz und Herrn Biden in Washington ist, und zwar das Hauptthema, dann glaube ich, ja, habe ich was übersehen.
Naja, aber wenn das dann so eindeutig 1:1 Copy und Paste von Herrn Scholz übernommen wird, dann habe ich irgendwie das Gefühl, nicht, dass ein Staatsmann, ein Bundeskanzler der Bundesrepublik spricht, sondern der Abteilungsleiter Deutschland für die amerikanische Außenpolitik, der da dann letztendlich das zu übernehmen hat, was von oben durchgereicht wird. Das ist eben halt Befehl und Gehorsam. Das wird immer deutlicher bei all diesen Argumentationen. Der große Chef gibt vor und der kleine, es ist wirklich, dieses Bild ist ganz deutlich mit Joe Biden und dem kleinen Olaf Scholz auf dem Stern-Titelblatt. Der bringt es tatsächlich am besten auf den Punkt, ohne viel Worte.
Auf jeden Fall scheint es jetzt nicht, wie es offiziell dargestellt wird, ein Treffen zu sein, das schon lange zwischen den beiden in einem One-to-One-Gespräch abgemacht wurde, sondern es scheint relativ kurzfristig zustande gekommen sein.
Ja, ich denke, es geht auch um das Risiko, welches momentan sich konkretisiert, diese Nord Stream 1 und 2 Sprengungen. Ich habe das Gefühl, das werden sie nicht versuchen, über elektronischen Möglichkeiten zu argumentieren, weil die Gefahr vom Abhören sehr groß ist, sondern dass man da in einer kleinen Gruppe von Spezialisten von Deutschland und von USA unter den beiden federführenden Biden und Scholz dann hier etwas versucht zurechtzubiegen, weil das Ding fliegt ihnen ja gerade um die Ohren. Das sind eben keine Indizien, sondern ziemlich knallharte Beweise, die längst einen Prozess gegen USA zur Folge haben müssten.
Komisch, dass nach dem Treffen der beiden immer ihnen irgendwas um die Ohren fliegt.
Ja, das ist so.
Ja, schön gesagt. Also Herr Merz nochmal, Friedrich Merz übt Kritik an Herrn Scholz im Zusammenhang mit der Reise und er sagte gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, niemand von uns im Parlament und in der deutschen Öffentlichkeit kennt den Grund für diese Reise. Und er fügt an, natürlich müsse der Kanzler regelmäßig mit dem amerikanischen Präsidenten reden, aber wenn er jetzt offensichtlich kurzfristig nach Washington reist, dann muss die Frage erlaubt sein, welchen Zweck das dient.
Tja, das sind wir genau bei diesem Thema, was ich gerade gesagt habe, was ich vermute. Es geht hier tatsächlich mehr oder weniger um eine Art Krisenmanagement, weil diese sogenannte Freundschaft zwischen Europa und USA sich längst entlarvt hat, dass Europa keine Verbündeten sind, sondern Nützlinge. Und das wird sich immer mehr rumgesprochen haben. Was mich wundert, ist diese wirklich schwache Argumentation von Merz, dass er darauf seinen Fokus legt und sagt, das würde er gern wissen, aber zu Nord Stream 1 und 2 offensichtlich keine Fragen hat, was vermutlich zumindest auf mich so wirkt, dass er es eventuell sogar weiß, wer es war. Und da wundere ich mich dann schon so über diese gesamte Argumentationskette.
Ja, und wir bleiben mal bei den Unsicherheiten des gesamten Systems. Die EU, Andreas, wir haben uns ja hier neulich auch schon aufgeregt über das Verbrenner-Aus innerhalb der Europäischen Union. Also das Parlament hatte bestimmt und beschlossen, dass das Aus für Verbrennungsmotoren ab 2035 kommen soll und dann die europäischen Länder nur noch mit elektrischen Autos beglückt werden sollen. Da gab es eine Menge Kritik und es wird jetzt doch nicht ganz so einfach, wie die Herrschaften sich das vorgestellt haben. Die Bild-Zeitung fragt, kippt das Aus für Verbrennermotoren 2035 jetzt doch noch? Und mit der Abstimmung am kommenden 7. März, also nächste Woche, sollten ja die Minister der 27 Mitgliedstaaten diesem Kompromiss in Brüssel zustimmen. Das galt eigentlich als Formalie, aber es kommt Widerstand. Die Bild-Zeitung schreibt vor allem aus Deutschland, das stimmt nicht. Da gibt es noch andere Länder, zum Beispiel Italien, da kommen wir gleich drauf. Aber in Deutschland hat der Bundesverkehrsminister, Herr Wissing von der FDP, mit einem Veto gedroht und einen Vorschlag der EU-Kommission gefordert, wie klimaneutrale synthetische Kraftstoffe nach 2035 in Verbrennungsmotoren eingesetzt werden können. Und da müsse die EU-Kommission eine entsprechende Zusage erfüllen. Andernfalls hat er gegenüber Bild gedroht, könne Deutschland bei den anstehenden Abstimmungen nicht zustimmen. Und ohne die Zustimmung Deutschlands wäre die geplante Abstimmung sehr wahrscheinlich gescheitert.
Für mich wirkt das Ganze ein bisschen wie ein Theaterdonner. Denn es geht hier um eine Entscheidung, die 2035 erst kommen soll. In Anbetracht der akuten Probleme bis hin zu einem atomaren Krieg in Europa ist das wohl das geringste Problem, was wir derzeit haben. Und wenn wir jetzt beispielsweise das Ding selbst laufen lassen würden, spätestens im Jahre 2035 wird man feststellen, dass es ohne Verbrenner sowieso nicht geht. Und bis dahin wird auch diese gesamte, ich sage mal, falsche Darstellung der angeblichen umweltschonenden Elektroautos sowieso aufgeflogen sein. Und was macht man, wenn man neue Erkenntnisse hat, auch wenn dort Gesetze bestehen? Man ändert die Gesetze beliebig ab. Das ist doch typisch.
Ja, und notwendig für die Annahme des Gesetzes ist die Zustimmung von 15 von 27 Mitgliedstaaten, die zusammen mindestens 65% der Gesamtbevölkerung der EU ausmachen müssen. Jetzt erwähnt hier die Bild auch Italien neben Deutschland, auch Polen und Bulgarien, die den Plänen so nicht zustimmen wollen. Und das Portal Euraktiv, die gehen hier bei der Meldung näher darauf ein, nämlich dass Italien das Verbrenner aus komplett ablehnt und man bezieht sich hier auch noch auf andere Länder. Also nachdem das Ministerium für Umwelt- und Energiesicherheit das negative Votum Italiens zu der vorgeschlagenen EU-Verordnung bekannt gegeben hatte, verschob Schweden, das derzeit die rotierende Präsidentschaft der EU innehat, eine geplante Abstimmung über das Gesetz. Und mit unserem Nein, sagt Italien, haben wir Europa wachgerüttelt, so der italienische Wirtschaftsminister Adolfo Urso. Andreas, wäre das möglich? Du hast gesprochen von einem großen Theaterstück, aber kann es sein, dass jetzt doch die Vernunft siegt und dass man erkennt, erstens, die Europäische Union wäre der einzige Kontinent, der sowas beschließt. Bei den anderen ist es überhaupt kein Thema. Und dass man auch erkennt, dass das natürlich für die Bevölkerung und für die Wirtschaft eine Wahnsinnsentscheidung wäre.
Na, es geht ja darum, dieses Für und Wider, was diskutiert wird, was ja überhaupt nicht sachlich stattfindet, sondern es wird einfach nur gesagt, das ist gut und die anderen sagen, das ist schlecht. Wenn wir Fachleute hätten dort in diesem politischen Theaterdonner und wir auch Fachleute hätten oder zumindest zu Worte kommen lassen würden, die in der Presse arbeiten, dann würde man zum Beispiel sprechen über eine Dieselart, die man aus Gas gewinnen kann. Die ist CO2 komplett neutral und hat auch keine Feinstaubbelastung. Diese ganzen Kraftstoffe sind ja bereits da. Man könnte also quasi jetzt auch auf einer fachlichen Diskussionsebene argumentieren und sagen, okay, diese gesamten Gesetze sind Schall und Rauch und völlig unnütz. Wenn ich überlege, wie viel Zeit verplempert wird gerade durch diese Diskussionsgrundlagen, obwohl die Zahlen, Daten und Fakten wissenschaftlich und auch umsetzungsmäßig, industriell ganz anders sind und längst vorliegen, da wird einem manchmal wirklich übel dabei. Und deshalb glaube ich, dass es ein Theaterdonner ist, der von eigentlichen anderen Problemen ablenkt.
Ja, und es hatte sich ja schon mal letztes Jahr, ging es ja schon um das Thema. Und da hatte ja die Ampelkoalition im Juni 2022 eben schon die Position klar gemacht, dass das Verbrenner auskommen soll. Und da hatte es ja auch schon einen Streit gegeben innerhalb der europäischen Länder und der EU-Verhandlungen, die dann auch immer wieder sich mit diesem Thema unter Bedingungen auseinandergesetzt hat und eben gesagt hat, müssten verschiedene Bedingungen auch eben zugelassen werden. Also das heißt, das Thema ist nicht so leicht durchzuprügeln, wie das sonst der Fall war. Und Verkehrsminister Salvini aus Italien, der hat das von der EU verhängte Verbot als eine Torheit bezeichnet, die der Umwelt nicht hilft und China bereichert. Also, und das ist ja ein springender Punkt, Andreas, dass ja, wenn dieses Verbrenner auskommt, damit China Türen und Tore geöffnet werden. Und das passt ja jetzt gar nicht zu diesem Brennpunkttreffen zwischen Herrn Scholz und Herrn Biden.
Eigentlich nicht. Und es ist natürlich so, dass vor allem dieser ganze Krieg, wie wir das beim letzten Podcast besprochen haben, ja eigentlich Deutschland gilt, weil Deutschland ja natürlich die Vorzeigeindustrie der Verbrennermotoren ist. Und ich möchte noch mal ganz kurz hier drauf eingehen, was ist dieses Diesel, dieser GTL Fuel, so heißt das, der quasi ganz besonders ist. Es gibt zum Beispiel von der Firma Shell ein GTL, so nennt man das, also ein Kraftstoff, das ist ein Diesel und der wird also quasi synthetisch hergestellt aus Erdgas und der wird also die lokalen Emissionen wie die Feinstoffpartikel, Stickoxide und so weiter komplett reduzieren. Und dieses GTL ist längst vorhanden und ist auch längst industriell umsetzbar. Es gibt sogar in Deutschland schon Tankstellen dafür und die sind weitaus sauberer als jedes Elektrofahrzeug, selbst wenn man die Produktionszeit mit einkalkuliert.
Gut, dass du das nochmal erwähnt hast, Andreas. Wir reden ja jetzt hier eigentlich schon die ganze Zeit über Themen, die dem Klimanarrativ untergeordnet sind. Und das sind tatsächlich mehr und mehr Einschränkungen für die Bürger, Verzicht, Lieferengpässe. Wir gucken mal nach Großbritannien rüber. Das haben wir in den letzten Tagen ja hier schon intensiv gemeldet, was da los ist am Gemüsemarkt und Obstmarkt. Nämlich, dass viele Gemüse wie Tomaten und Gurken und Brokkoli und Blumenkohl rationiert werden. Also es nicht wieder jemand alles kaufen kann. Das Gleiche droht jetzt in den anderen EU-Ländern, so eben auch in Deutschland, Österreich, wo ja auch schon die Gurkenpreise explodiert sind, wie manche Bilder, die uns geschickt werden, zeigen. Und hier habe ich einen Artikel vorliegen, muss ich gerade mal schauen. Free West Media, den haben wir durch den DeepL geschickt, diesen Artikel. Und da heißt es, dass in Großbritannien sich jetzt eine besonders bedrückende Facette der Krise zeige. Und damit ein Vorgriff auf das, was in naher Zukunft in anderen europäischen Ländern passieren dürfte. Wegen der explodierenden Energiepreise wird die Landwirtschaft stranguliert und frische Produkte müssen rationiert werden. Bitte nochmal, denkt daran, sät, wenn immer es geht, euer Gemüse selber ein. Denn es wird eng werden. Und in einer Leserzuschrift hieß es ja, früher war das so, da hat man im Winter halt keine Tomaten und Gurken gehabt. Da hat man die eingelegten Gurken gegessen, die die Oma oder die Mutter im Sommer eingekocht haben. Oder man hat die getrockneten Tomaten oder in Öl eingelegten Tomaten gegessen. Und Andreas, das ist wahrscheinlich das Gute auch wieder an all diesen Krisen, dass wir Menschen das naturgerechte Leben wieder mehr und mehr beherzigen und eben nicht auf Tomaten oder Gurken aus Spanien oder Marokko zurückgreifen oder eben aus den Gewächshäusern, die mit hohen Energiekosten betrieben wurden und jetzt abgestellt werden.
Also wir beide gehören ja zur sogenannten Kriegsenkelgeneration und wir haben das ja noch in unserer Kindheit auch noch kennengelernt mit dem eigenen Garten und den eingelegten Gurken. Ich weiß noch, wie wir unten im Keller, einige erinnern sich, einen Vorratskeller hatten. Da waren dann die ganzen Weggläser, wo dann diese roten Gummis dann nur unten rausguckte, die zog man dann zischte das und dann kam man an die Gurken ran. Das war eben die Zeit und wir lernen das jetzt alles wieder. Und wenn ich sehe, was wir alleine an eingelegten Tomaten haben und all diese Dinge, die du da immer zauberhaft zusammenbastelst, die wir dann wirklich im Winter über dann haben, um auch unseren Vitaminhaushalt in Gang zu halten, dann ist das wirklich wichtig, dass dieses alte Wissen jetzt wieder nach oben treibt und die Menschen sich erinnern müssen, bevor es ganz verloren geht.
Ja, zurzeit trockne ich gerade in dem Dörrautomaten Zitronenschalen, also organic, biologische Zitronenschalen. Der Saft, der wird verquirlt, also klein gemacht mit Ingwer und wird gekühlt im Kühlschrank. Ein Jahr hält er sich da gut und gerne aufrecht. Und die Zitronenschalen, die werden pulverisiert und die werden zu jeder Zeit, wenn sich ein bisschen Grippe-Merkmale zeigen, zusammen mit dem wunderbaren Pilogrip von Hildegard von Bingen eingenommen. Oder man kann auch zwischendurch, wenn man einen Vitamin-C-Booster nehmen möchte, einfach mal so eine Teelöffelspitze davon zu sich nehmen. Und man spürt es auch sofort. Das heißt, vorbeugen jetzt noch in der Zeit, dann hat man in der Not. Solange ihr ohne Probleme jetzt noch Bio-Zitronen bekommt, beispielsweise, könnt ihr die trocknen und pulverisieren und habt wirklich über 2-3 Jahre beste Vitamine konserviert. Und ich glaube, das ist es tatsächlich, dass wir doch immer mehr in die Eigenproduktion gehen müssen, angesichts der Lage, dass da draußen immer weniger geht und offenbar auch gehen soll. Wir gehen ja auch, Andreas, wenn wir hier einkaufen gehen, mit wachem Auge, auch hier in Kanada, durch die Supermärkte und stellen genauso das fest, was wir über Europa vermelden. Da sind wir ja selber nicht vor Ort und sehen das nicht. Nämlich, dass die großen Supermarktketten, die Discounter, mehr und mehr dazu übergehen, eigene Produkte zu verkaufen und die großen Marken rauszuschmeißen. Auch hier gibt es inzwischen kein Bounty mehr, kein Mars mehr und so weiter, was ja auch in Deutschland der Fall ist. Und es gibt jetzt hier unbekannte Eigenmarken, die hier verkauft werden. Ja, die haben natürlich alle nicht diese riesen Werbungsstrecken hinter sich, die über Jahrzehnte in die Wohnzimmer flimmerten. Aber mir macht das ein bisschen Sorge, denn ich frage mich, was könnte dahinter stecken, dass in allen Bereichen, auch bei Tiefkühlgemüse, auch bei Mehlen, auch bei Nudeln und so weiter, plötzlich die großen Discounter selber produzieren oder auch bei Wasser, bei Mineralwasser. In Deutschland ist es so, dass Aldi und Rewe und Edeka jetzt die großen Trinkwasserproduzenten aufkaufen. Da würde ich mal gerne ein Statement von dir hören. Was könnte dahinter sein?
Ja, das sind ganz klassische Konzentrationen von Macht. Denn wenn man ganz viele kleine Unternehmen hat, mittelständische Unternehmen, dann kann man die relativ schwer steuern, weil zum Beispiel mittelständische Zuliefererbetriebe sich nicht in ihren eigenen Betrieb reinreden lassen. Jetzt sehen wir mal zurück ins Jahr 2019 im Dezember in Deutschland. Und ich denke mal, das ist in allen Ländern gewesen. Da hatte zum Beispiel Frau Merkel die große Lebensmittelindustrie im Vorfeld dieser Corona-Politik zu sich eingeladen. Und was wir feststellen danach, sind mehr oder weniger konforme Abarbeitungen, die immer irgendwie politisch im Einklang stehen. Das heißt, hier ist offenbar irgendetwas abgesprochen worden. Und wenn wir sehen, dass dann plötzlich diese Riesenstreitigkeiten zwischen den Lebensmitteln Discountern und den Produzenten stattfindet, wo man sagt, wir lassen jetzt bestimmte Produkte einfach nicht mehr zu, sondern wir werden die in Zukunft eben selbst machen, dann bedeutet das, dass man irgendwann die Situation hat, dass die Supermärkte selbst auch die Produzenten ihrer eigenen Ware sind. Und dann habe ich nur noch einen Vorstand von einem Großen. Und wenn ich mir vorstelle, dass die Nahrungsmittel sich quasi und auch die Getränke, all dem, was da dran hängt, dass das letztendlich von einer einzelnen Organisation, die sehr klein ist, mit einer Person oben drüber gesteuert wird, dann ist es natürlich auch einfach, diese Nahrungsmittel auch eventuell sogar zu verändern. Wer kann eigentlich dann noch zwischenreden, ob man da irgendetwas an Mitteln zugibt, vielleicht irgendeinen Impfstoff, vielleicht irgendwelche anderen Dinge, schwere Verschwörungstheorie. Aber diese ganzen Dinge, diese Gefahren wären nicht möglich, wenn man eine möglichst breite Verteilung auf ganz vielen Schultern hat. Und das soll offenbar vermieden werden. Und die Geschwindigkeit, die man hier an den Tag legt, zeigt mir aus meiner Sicht, dass das genau der Weg sein soll. Und man merkt, dass man gerade am Stolpern ist. Und deshalb muss man so beschleunigen.
Ganz spannend, diese Situation. Ich habe auch gerade ein Video gesehen, das werden wir nachher mal prüfen. Da geht es um Ohio, um East Palestine, wo ja der Zug, der Chemiegiftzug entgleist ist, wo man das ganze Zeug vor Ort dann noch in die Luft gejagt hat. Und es heißt, dass es in Ohio über 70.000 Farmen geben soll. 90% von diesen 70.000 Farmen seien in Familienbesitz. Das heißt also,
die Amish gehören dazu.
Die Amish People gehören dazu zum Beispiel, ganz genau. Und es gibt jetzt Stimmen auch aus den USA, also auch von Experten, die sagen, dass aus diesem Grund, weil eben, wir wissen ja, dass Bill Gates beispielsweise, der größte Inhaber von Farmland in den USA ist. Und nun sind aber diese 70.000 Farmen zu 90% in einem Familienbesitz, vielleicht ein großer Teil von den Amish People, Andreas. Und jetzt ist die Frage, wird deshalb eventuell so etwas sogar vorsätzlich herbeigeführt? Ich meine, wenn man an den Terroranschlag gegen Nord Stream denkt, der ja die Energieversorgung für Europa mehr oder weniger aus Russland gekappt hat, Politik hin, Politik her, dann fragt man sich, was könnte hierhinter stecken?
Naja, man muss ja diese Fragen stellen. Wenn man weiß, dass das Vinylchlorid, was ausgelaufen ist bei diesem Bahnunglück, nicht umgepumpt wurde, obwohl es nicht explosiv ist, in andere Wagen und dann entsorgt wurde oder weitergefahren wurde, zur Herstellung von irgendwelchen Linoleumfußböden und so weiter, braucht man das, sondern man hat es abgefackelt, verbrannt. Und dadurch ist ja ein Großteil der Vergiftung erst entstanden. Dann sind solche Fragen zulässig. Und wenn dann die Verantwortlichen gesagt haben, wir haben das deshalb auch gemacht, damit die Bahnstrecke schnell wieder frei wird und der Güterverkehr wieder weiter laufen kann und dabei man 70.000 Farmen quasi voll ins Risiko setzt, die dann eventuell das Land verlassen müssen, gerade die Amish People, die natürlich komplett systemunkonform sind, weil die komplett auf die Eigenversorgung setzen, dann sind das schon Verschwörungstheorien, die sich da ableiten lassen, die sich gewaschen haben.
Es gibt übrigens in dieser Meldung hier über die Situation der Gemüsebestände in Großbritannien einen ganz anderen Gedankengang noch, außer die Gewächshäuser und die Energieversorgung dieser Gewächshäuser ist zu teuer und die Ernten in Marokko und Spanien waren nicht so gut. Das sind ja die offiziellen Statements. Hier heißt es aber, von Anfang 2023 bis zum 22. Februar 2023 wurden 64.034 Orte der Erzeugung, der Lagerung und des Groß- und Einzelhandels kontrolliert. sagt der marokkanische Regierungssprecher Mustafa Beitas. Dabei wurden 3.325 Verstöße in Bezug auf die Preisgestaltung und die Qualität festgestellt, sagte er in einer Pressekonferenz nach der Sitzung des Regierungsrates auf eine Frage zu den Ergebnissen der Kontrollmaßnahmen und zur Situation der beschlagnahmten Produkte. Die gemeinsamen Kommissionen beschlagnahmten und vernichteten 400 Tonnen Produkte, die nicht den geltenden Normen entsprachen, während alle brauchbaren Produkte öffentlich versteigert wurden, sagt der marokkanische Regierungssprecher. Und er hatte zuvor betont, dass die Märkte gut mit Grunderzeugnissen versorgt seien. Also das ist die eine Seite, das ist ja so ein bisschen wie die Lieferkettengesetze in Deutschland, Andreas, wo eben jetzt auch bis ins letzte Glied in Indien und Bangalore verfolgt werden muss, ob alles den ethischen Maßstäben entspricht. Ich meine, das ist ja richtig grundsätzlich, aber mit diesen harten Bandagen machen sie eben jetzt auch die Produkterzeugung für vieles unmöglich.
Ja, vor allem geht es darum, dass man durch diese Kontrolle natürlich auch in eine unglaubliche Macht kommt. Denn wenn man kontrolliert, muss man ja alle neuralgischen Punkte einer Lieferkette, einer Produktion bis hin zum Verkauf quasi komplett auf dem Schirm haben. Und wer die Macht darüber hat, die Frage ist immer, wer kontrolliert dort? Das sind diejenigen, die dann entsprechend auch abschalten können. Auf Knopfdruck könnten sie gesamte Länder, ganze Gebiete von der Ernährung oder von Wasser oder sonst was einfach abschalten.
So, und jetzt gibt es noch einen Grund und damit sind wir eventuell bei deiner Vermutung von vorhin, wenn die Macht sich so sehr konzentriert. Also, im Vereinigten Königreich erzeugt das Lee Valley Growers Association rund 75% der landesweiten Ernten. Nun heißt es, dass die Hälfte der Gewächshäuser leer stehen, die werden ja jetzt auch abgeschaltet, die Produktion voraussichtlich um bis zu 60% zurückgehen wird. Und der Direktor der Bank of England, Andrew Bailey, hat sich entschuldigt letztes Jahr schon im Juni für seine Äußerungen über die steigenden Lebensmittelpreise, aber er wusste offenbar, was kommt. Und es heißt, dass diese düsteren Warnungen von ihm jetzt dazu geführt hätten, dass die Einführung eines Gesetzentwurfs unterstützt wird, der den Weg für gentechnisch veränderte Pflanzen ebnet, wobei erwartet wird, dass die neuen Lebensmittelgesetze das britische Parlament passieren werden.
Naja, und Gentechnik ist auch zum Beispiel mRNA. Das darf man nicht vergessen. Das ist ja auch eine Form der Gentechnik. Und hier ist es wirklich so, dass man merkt, egal worauf es hinausläuft, die Lösung geht immer in die falsche Richtung, wenn man die richtige Richtung dann definiert, so wie wir das tun, dass sie den Gesetzen der Natur entsprechen und nicht gegen die Gesetze der Natur. Das heißt, alle Entscheidungen laufen gegen die Naturgesetze, also falsch, während richtige Dinge mittlerweile komplett abgeschafft werden.
Jetzt möchte ich nochmal diesen Bogen spannen, Andreas, worüber wir oft gesprochen haben. Also, es ist die Tatsache, dass behauptet wird, dass die Welt zu viel CO2 produziert, ja, und dass deswegen alle energieintensiven Unternehmen zurückgefahren werden müssen. Das heißt, in Deutschland Deindustrialisierung, in ganz Europa jetzt diese Lebensmittelproduktionsproblematik. Kinder, das wird immer ernster. Wir machen das nicht umsonst, dass wir so dringend darauf hinweisen, dass wer überhaupt nur kann, jetzt schon trainieren und üben soll, damit er selber anbauen kann. Und sichert euch auch Saatgut. Es gibt auch schon Gerüchte, ich behandle das als Gerücht im Moment, dass Saatgut nicht mehr verkauft werden soll. Also man soll wirklich Augen und Ohren offen halten. Und in diesem Beitrag hier heißt es, also, es geht nämlich nicht nur um England. Viele Gewächshausproduzenten geben ihre Betriebe auf, weil sie ihre laufenden Heiz- und Arbeitskosten nicht mehr decken können. Bisher hat der Staat keinerlei Maßnahmen ergriffen, um den Unterglasanbau zu unterstützen. Das sagt der bulgarische Verband der Unterglasanbaubetriebe. Da heißt es weiter: Wie wir alle wissen, ist dies einer der teuersten Wirtschaftszweige in der Landwirtschaft und steht in direktem Zusammenhang mit den Gas- und Strompreisen. Auch die Rentabilität niederländischer Unternehmen wurde beeinträchtigt, da die Energie 20-30% der Kosten ausmacht. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Und da gibt es eine Studie, die von ABN AMRO durchgeführt wurde, dass die steigenden Energiepreise die holländischen Unternehmen in diesem Jahr rund 22 Milliarden Euro kosten werden, da eben die Gas- und Strompreise fast um das Fünffache des Niveaus von 2019 gestiegen sind. Und zu den am stärksten betroffenen Sektoren gehört die Gewächshausproduktion. Und es heißt, man kann sich nur darauf einstellen, dass das, was Klaus Schwab vom WEF gesagt hat, und zwar schon vor fast 3 Jahren in seinem Buch The Great Reset, dass es Hunger geben wird, nicht nur in den südlichen Ländern, sondern auch in der westlichen Zivilisation. Ja, und ich gehe gar nicht weiter auf das Thema ein, Andreas, was da gerade in Deutschland passiert. Alles unter dem Oberbegriff Klimawandel. Es gibt also Fridays for Future, die sind heute in ihren großen Klimastreiks und haben sich zum ersten Mal mit der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi zusammengetragen und haben also 230 Aktionen in gut 40 Städten geplant und sind jetzt also gemeinsam unterwegs. Andreas, und da könnte man viel sagen dazu, aber es ist ja eine Art Klimareligion geworden als hybride Kriegsführung gegen die Menschheit. Durch zum Beispiel auch Hungersnöte, die jetzt langsam sichtbarer werden. Und dieser Klimawandel, der ist ja das Symptom der Misere. Wir sprechen ja oft hier über diese ganzen Gefahren und die werden praktisch künstlich durch diese Richtung geschaffen. Du hattest in der letzten Zeit mit einigen Wissenschaftlern gesprochen aus der meteorologischen Physik und da hatte ich ja auch wieder einiges mitbekommen. Kannst du vielleicht mal dieses Grundproblem, um das es hier angeblich geht, diese CO2-Problematik noch mal allgemein verständlich zusammenfassen?
Ja, man darf das zwar nicht wirklich, aber ich möchte es gerne tun und ich versuche das auch mal ganz langsam zu machen, dass man auch ein bisschen Futter bekommt für unsere Zuhörer, dass sie da entsprechend auch mal argumentieren können. Es ist in Wirklichkeit viel einfacher, als man glaubt. Auch wenn die vielen abhängigen Systemwissenschaftler immer wieder glatt das Gegenteil behaupten und dass man das nur als Experte beurteilen kann. Experte kann aber gewissermaßen jeder sein. Ich versuche das mal ganz klar kurz zu strukturieren. Erstens, Kohlendioxid und Wasser sind die Grundnahrungsmittel für die Flora, also die Pflanzen, Kohlendioxid und Wasser. Zweitens, mittels Sonnenlicht, wissen wir, die Photosynthese, wandeln diese Pflanzen dieses CO2 oder das Kohlendioxid und Wasser in Biomasse um. Der dritte Schritt ist dann, dass diese Biomasse nämlich gemeinsam mit dem Sauerstoff das Grundnahrungsmittel für die Tierwelt ist, also der Fauna. Das, was da rauskommt, ist das O2 in dieser Biomasse, ist ein molekularer Sauerstoff. Viertens, mittels Wasser wandelt die Tierwelt die Biomasse nun in CO2 um. Und damit ist gesagt, wenn man sich diese vier Punkte mal vor Augen führt, dass Flora und Fauna, also Pflanzen und Tiere, zusammen die Biosphäre bilden. Das ist erst einmal eine ganz optimale Symbiose, denn die Stoffwechsel von Flora und Fauna halten sich immer die Waage und die ergänzen auch einander.
Ja, so intelligent sind die Schöpfungsgesetze nämlich, die hier wirken. Was kreidest du denn den Klimafunktionären jetzt konkret an? Du sprichst ja von schweren Schäden durch diesen Klimaschutz.
Ja, auch das ist eigentlich ganz leicht zu verstehen, wenn auch nicht gewollt. Wir haben ja Folgendes festgehalten. Erstens, Wasser ist reichlich vorhanden. Zweitens, Biomasse ist reichlich vorhanden. Drittens, der Sauerstoff, den man braucht, der macht 20% der Atmosphäre aus. Und viertens, und das ist das eigentlich Wichtigste in dieser Diskussion, CO2 macht aber nur 0,04% der Atmosphäre aus. Also CO2, sprich Kohlendioxid, ist also der knappe Faktor für das Leben in der Biosphäre. Das ist das, was am knappsten ist. Und die Biosphäre, so nennt man ja den natürlichen Lebensraum. Es gilt also hier zu verstehen, wer den Energieumsatz des Lebensraumes strategisch beleben will, also zum Beispiel das Pflanzenwachstum zur Ernährung der Menschen und Tiere, wer das fördern will, der muss das CO2 erhöhen. Und wer das Leben der Biosphäre abwürgen will, der muss das CO2 bekämpfen. Und das kommt mir dann immer so ganz klar rüber, wenn ich diese Begriffe sehe, wie hier die Nahrungsmittel eingedampft werden. Bei diesen Aussagen bekommen die Klimaprediger natürlich sofort Pickel, aber so funktioniert nun einmal die Natur. Du hast es gerade gesagt, die Naturgesetze sind eindeutig. Was in diesem Zusammenhang ist auch ganz wichtig ist, ist Folgendes zu wissen, nämlich den Zusammenhang zwischen Kohlendioxid, wie der mit den Ozeanen, also mit den großen Wassermassen funktioniert. Wie viel nämlich von dem global vorhandenen CO2 allein in den Weltmeeren gelöst ist und wie viel in der Luft, das ist nämlich ebenfalls ein Gleichgewichtsvorgang. Und dieses Gleichgewicht ist temperaturabhängig. Bei warmem Klima gasen die Meere CO2 aus in die Luft. Und deshalb erhöht sich bei warmem Klima auch der CO2-Gehalt in der Atmosphäre.
Also, deine dir bekannten Klimawissenschaftler, mit denen du dich da immer mal wieder austauscht, die haben natürlich keinen Auftritt in den Medien. Und wenn sie das offiziell alles sagen würden, dann wären sie schnell mittellos. Die kommen also zu dem Ergebnis, dass die CO2-Konzentration nicht die Ursache für eine Klimaerwärmung ist, sondern erst eine Erwärmung stattfinden muss, woraufhin dann der CO2-Gehalt in der Luft zunimmt, nämlich durch den Wasserdampf. Und damit erklärt ihr die aktuelle weltweite Klimapolitik als, naja, man kann das hier intern sagen, oder man müsste sagen, damit erklärt ihr sie praktisch als verfehlt. Und vor allem würde diese Klimapolitik, die jetzt herrscht, und der alles untergeordnet wird, ja zu katastrophalen Folgen führen, allein weil dadurch die Mangelernährung gefördert wird.
Und deshalb ist es auch so wichtig, da Klartext zu sprechen. Es mag ja überheblich klingen, dass diese abgerichteten Darstellungen des IPCC-Klimarates, die haben ja übrigens die Aufgabe zu beweisen, dass ein Klimawandel anthropogen ist, also durch Menschen gemacht wurde. Die sollen also nicht forschen, wie der Klimawandel zustande kommt, sondern ihre Aufgabe ist zu beweisen, dass es der Mensch war. Und das, was die da bringen, ist einfach wissenschaftlich aus völlig unlogisch und aus meiner Sicht rein politisch motiviert. Allein die Tatsache, dass diese Kritiker der Klimanarrative nicht als Perspektive überhaupt zugelassen sind, um das auch mal zu sagen, das beweist aus meiner Sicht den religiösen Charakter dieser ganzen Politik und dieser Euphorie. Diese Klimaschutz-Euphorie basiert auf Funktionären, die zwar zum Teil, das mag sein, eine wissenschaftliche Ausbildung vollzogen haben mögen, aber dieses Wissen nicht anwenden dürfen, ohne persönliche Nachteile zu haben. Und diese Copy- und Paste-Wissenschaftler, so möchte ich sie mal nennen, oder Prediger genauer, die influenzen dann eine oft völlig ungebildete Politikerkaste und die Presse macht dann natürlich auch mit. Und ich spreche das hier deshalb so deutlich an, wir reden ja die ganze Zeit darüber, weil ich eine extreme Gefahr für diese gesamte Welt sehe, nämlich es läuft letztlich darauf hinaus, dass die Menschen strategisch in eine Hungersnot überführt werden könnten.
Und wenn wir all die Bemühungen sehen, die derzeit offenbar wirken, damit landwirtschaftliche Produktion und so weiter nicht mehr stattfinden können, dann würde das dazukommen. Also, ich habe jetzt noch eine Frage. Die Tierwelt produziert neben CO2 ja auch Methan. Und das soll ja angeblich auch hochgefährlich für das Klima sein. Und darüber wurde auch oft gesprochen. Man hat ja sogar schon Kühe mit Kunststoffbehältern auf dem Rücken geschnallt gesehen, die die Methanausstöße durch Verdauungsgase auffangen sollten.
Ja, es ist wirklich schwer zu fassen, wie man die Menschheit hier wirklich verblöden will. Also in diversen Gesprächen mit unabhängigen Biochemikern und Biologen und auch anderen Naturwissenschaftlern, da wurde mir eins klar, dass dieses CH4, also so nennt man das als das Methangas, kein Schadgas ist, sondern in der Biosphäre schlicht oxidiert. Aus diesem Methangas entstehen dann wieder Kohlendioxid und Wasser. Also wieder die Grundnahrungsmittel für die Pflanzen. Übrigens, aus den geologischen Quellen zum Beispiel und aus dem auftauenden Permafrost, den wir zurzeit zu verzeichnen haben in Russland oder Nordamerika, da entsteht in einer Stunde mehr Methan, als alle Rinder, Flusspferde, Nashörner und Elefanten der Welt am ganzen Tag an Verdauungsgasen überhaupt produzieren können.
Ja, und es scheint ja diese ganze IPCC-Religion als Ablenkungsmanöver vielleicht auch herzuhalten, um nämlich diese politischen Ziele durchzusetzen. Und dabei werden die tatsächlichen Umweltprobleme auch noch außer Acht gelassen. Denn wenn ich mir zum Beispiel ansehe, dass diese Nord Stream 2-Sprengung ja ganz viel auch Methangas freigesetzt hat, aber niemand fragt oder forscht danach, das geht dann en passant einfach weiter. Kann man die ganzen Aussagen, die du hier getätigt hast, mal in wenigen Sätzen zusammenfassen? Und ihr könnt jetzt Stift und Papier rausholen und mitschreiben.
Also ein wirklich aus meiner Sicht ganz großartiger Denker, der heißt Josef Schmelzer, der bringt es auf den Punkt. Und zwar mehr oder weniger in einem Satz. Er komprimiert es so. Er sagt, nachhaltige CO2-Vermeidung, sagen die einen, nachhaltige Sabotage der Biosphäre, sagen die anderen. Punkt. Damit ist es eigentlich wirklich schon gesagt. Also er spricht auch von Ablenkungsmanövern und die dringenden Umweltprobleme, die dann nicht angegangen werden müssen. Diese Umweltprobleme, die wir tatsächlich haben, die sind ja da. Denken wir die an die Gifte in der Luft oder Gifte im Wasser oder die ganzen Gifte im Boden. Gerade jetzt durch die Nord Stream 1 und 2 sind extreme Gifte wieder freigesetzt worden, die nämlich die alten Munitionen und die alten chemischen Waffen, die auf dem Meeresgrund der Ostsee mehr oder weniger deponiert wurden, die nämlich eventuell freigesetzt wurden. Also auch die in Mode gekommenen Windräder gehören zu den Umweltschädlingen, ob das das Balsaholz ist oder diese Verbundkunststoffe und so weiter und auch deren Effizienz. Also diejenigen in Politik und Medien und NGOs, die lenken damit ab vom Umweltschutz. Und die meinen es nicht einmal böse, sondern sie wollen einfach nur zu den Guten gehören. Meistens haben sie gar keine Ahnung von dem, was sie sagen. Und unabhängige Wissenschaftler wissen natürlich ganz genau, dass man dringend die gerade aufgezählten echten Probleme, diese Umweltschutzprobleme nämlich angehen müsste. Aber diese bringen den NGOs natürlich keinen Profit und den Philanthropkapitalisten.
Das ist nämlich der springende Punkt. Wir kommen mal zum Abschluss dieses wirklich ernsten Themas nochmal zurück, dass sich das Klima ja offenbar tatsächlich verändert. Also es schwankt auf jeden Fall, wie du immer sagst. Und neulich hast du erwähnt, dass dein privater wissenschaftlicher Beirat da auch zu klaren Schlüssen gekommen ist. Der entscheidende Faktor, wer hätte das gedacht, soll nämlich die Sonne sein. Sag doch dazu noch mal etwas.
Also erst einmal muss man festhalten, das Klima schwankt ja seit Urzeiten und es wird auch weiter schwanken. Ja, und der entscheidende Faktor ist natürlich die Sonneneinstrahlung. Da kommt ja die Wärme her. Und auch diese Sonneneinstrahlung, die schwankt. Ich will dabei jetzt gar nicht mal auf die derzeit abnehmende Magnetosphäre und Ionosphäre eingehen, die eventuell einen besonderen, sogar bevorstehenden Polsprung anzeigt. Übrigens, das werde ich ja mit dem Dieter Bröers in einem sehr intensiven Gespräch auch auf unserem Online-Kongress dann besprechen. Vor allem auch, wie sich dieser Vorgang auf die Psyche der Menschen auswirken könnte. Das ist alles überhaupt nicht so wild, im Gegenteil.
Ganz kurz, du hast den Online-Kongress angesprochen, ihr Lieben, eine Info dazu. Nächste Woche um diese Zeit läuft der schon. Das heißt, Anmeldung geht jetzt genau noch eine Woche oder eine knappe Woche. Nee, also 6 Tage sind es. Und wer dabei sein möchte, bitte, bitte noch dringend anmelden. Wir haben auch heute einen Beitrag nach diesem Podcast in unserem Kanal hier zu dem Kongress. Da findet ihr die Adresse, wo man sich anmelden kann, aber ihr findet sie auch hier bei unserem Podcast Stabil durch den Wandel. Da haben wir den in der Übersicht, da in dem Infofenster im Telegram-Kanal unten eingeblendet. Ja, und das wird natürlich ein spannendes Thema, dieser Polsprung und die Sonne, Andreas. Und trotzdem jetzt doch nochmal die Frage, wie man denn bei euch da in diesen wissenschaftlichen Beratungsgruppen die Klimaschwankungen erklärt?
Also zum einen scheint die Sonne nicht konstant, das wissen wir. Wir haben Protuberanzen, besondere Phasen und so weiter. Und zum anderen ist die Erdumlaufbahn auch nicht konstant. Da gibt es dann, man nennt das dann prozyklische Feedback-Effekte. Also das bedeutet, dass eine vorübergehende Klimaänderung auftritt, schon durch minimale Änderungen der Energieeinstrahlung, schon durch den Abstand Sonne-Erde. Also ein Faktor ist zum Beispiel, dass sich die sogenannte Albedo der Erde mit dem Klima ändert. Also die Albedo, das ist ein Maß in der Physik für die Helligkeit eines Körpers. Je heller der Körper ist, desto größer ist die Albedo, also die Rückstrahlung, die Reflexion. Also eine wichtige Folge ist, dass mehr von der einfallenden Sonnenstrahlung dann reflektiert, das heißt zurückgeschickt wird. Je heller der Körper ist. Wir kennen das, dass schwarze Autos sich eher erhitzen als weiße. Wenn es also wärmer wird, dann schmelzen die Gletscher und der Schnee schmilzt früher. Das wissen wir ja alles. Es wird weniger Sonnenenergie dann ins All zurückgestrahlt. Mit anderen Worten, es bleibt mehr von der Sonnenenergie in der warmen, dunklen Erde. Es ist aber auch richtig, dass Kohlendioxid und Methan für Teile der Wärmestrahlung nicht durchsichtig sind. Was heißt das? Sodass auch durch die leichte Vermehrung dieser Gase weniger Energie zurückgestrahlt wird ins All und mehr Wärme auf der Erde verbleibt. Also auf diese Mechanismen übt der Mensch aber keinen entscheidenden Einfluss aus. Wenn es wärmer wird und der CO2-Gehalt der Luft steigt durch die Wärme, zum Beispiel durch Wasserdampf, der in den Ozeanen verdunstet, dann wird die Photosynthese stärker, es wächst alles besser und viel schneller. Also die Pflanzen haben dadurch einen richtigen Booster. Die Phasen der Hochkultur übrigens in der Menschheitsentwicklung waren grundsätzlich die Zeiten, in denen es wärmer war.
Tja, jetzt haben die Klimawandelprediger der schwarz-rot-grünen blauen Blockparteien gerade den deutschen Märchenwald abgeholzt.
Reinhardswald, ja.
Das ist der Reinhardswald, genau. Und dort soll zum Beispiel ein Windpark entstehen zur CO2-Vermeidung. Da stehen dann diese hässlichen Riesenspargel mit Unmengen Beton und Metall in versiegeltem Boden verankert, mit hochgiftigen Substanzen betrieben, die langsam in unsere Luft abgegeben werden. Und wir hören natürlich auch immer wieder, wie diese Spargel kontinuierlich Infraschall produzieren und damit Vogelleichen.
Ja, und in der sogenannten Windschleppe von diesen Windkraftanlagen, das ist das, was dahinter läuft, da ist es übrigens ungefähr 0,4 bis 0,7 Grad wärmer als im Umfeld. Und jetzt kommt noch etwas, was Josef Schmelzer geschrieben hat, und das ist für mich wirklich einzigartig. Und das sollte man sich auf der Zunge zergehen lassen, am besten aufschreiben und immer wieder, am besten auswendig lernen. Er sagt nämlich, dass es längst solarbetriebene Anlagen gibt, welche den Boden nicht versiegeln und das CO2 vernichten. Es gibt sie in verschiedenen Größen und Ausführungen. Die Fachbezeichnung für diese solarbetriebenen Großanlagen, welche das CO2 vernichten und überdies heimischen Vogelarten auch noch als Herberge dienen, diese Anlagen nennt man Bäume.
Bäume und Wald, der gerade in Deutschland abgeholzt wird. Ein schöner Schlusssatz übrigens, der deutlich macht, Andreas, dass es die Natur doch einfach immer besser kann, als der Mensch mit seiner verstandesüberzüchteten Überheblichkeit, der er jetzt oder die er jetzt auch noch der künstlichen Intelligenz unterstellt. Die natürliche Intelligenz, die vom Schöpfer hier installiert wurde, Tja, die ist natürlich unübertroffen. Und das Tröstliche daran, sie wird sich durchsetzen und nicht dieses hilflose Gefummel in unserer Natur. Andreas, aber vielleicht noch mal, ich habe es vorhin schon angesprochen, das Thema Nord Stream, dieser Anschlag. Gestern hat die Berliner Zeitung geschrieben, dass die Explosionen von Nord Stream die Ostsee dramatisch verseucht hat oder haben. Es waren ja mehrere. Der Grund: in der Nähe lagerten die Überreste chemischer Kampfstoffe aus deutschen Beständen.
Ja, die Explosion von Nord Stream 1 und 2, und es wird viel zu wenig darüber geredet aus meiner Sicht, haben massive Schäden am Meeresboden der Ostsee, nämlich in einem besonders gefährdeten Gebiet, verursacht. Die vier Explosionen, die waren es ja, haben demnach 250.000 Tonnen kontaminierten Meeresboden aufgewühlt. Das ist eine Fläche, die doppelt so groß ist wie die naheliegende Insel Bornholm. Und das ist eine große Insel. Das Hauptproblem für das Ökosystem liegt offenbar jetzt darin, dass die Explosionen in einem Gebiet durchgeführt wurden, wo zu früheren Zeiten toxische Abfälle im Meer deponiert worden waren. Das heißt, das wissen die meisten gar nicht. Das sind meistens irgendwelche chemischen Zusammenhänge, die dort auf dem Boden einfach liegen in irgendwelchen Fässern. Durch den Artikel wird übrigens immer wieder jetzt auch vor Augen geführt, dass es auf dem Ostseegrund diverse Deponien für chemische Waffen aus den Zeiten des Ersten und des Zweiten Weltkriegs übrigens noch gibt.
Tja, ist eben auch alles so unfassbar. Diese Explosionen, die könnten ja dementsprechend dann einige dieser giftigen Substanzen freigesetzt haben. Die Berliner Zeitung schreibt, dass möglicherweise mehrere Meerespopulationen vom Aussterben bedroht sind. Darunter der Ostseekabeljau und Schweinswale, die beide Brutgebiete in der Nähe der Explosionszonen hatten.
Also ich hatte oft Tränen in den Augen, als ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe. Es ist wirklich furchtbar. Und der Generalsekretär des WWF, das ist ja dieser Naturschutzfonds, wie auch immer man den bewerten mag, der sagte, dass der Terroranschlag gegen Nord Stream 1 und 2 am schlimmsten Ort stattfand, den man sich vorstellen könne. Also er spricht sogar von einem weiteren Nagel am Sarg der Ostsee. Ich meine, wir müssen überlegen, worüber wir hier gerade reden. Und Forscher schätzen, dass wahrscheinlich alle Schweinswale in einem Umkreis von 4 Kilometern um die Explosion durch die Druckwellen getötet wurden und dass alle Schweinswale in einem Umfeld von 50 Kilometern durch die Explosion taub geworden sein könnten.
Ja, das heißt, die Sinnesorgane sind damit angegriffen worden, was auch ein weiteres Überleben schwer macht für diese Tiere. Das sind alles Dinge, man mag überhaupt nicht drüber reden, aber wir müssen es tun. Trotzdem wird es natürlich immer schwerer, weiterhin diese Ermittlungstätigkeiten gegen die Terroristen zu unterdrücken. Denn offenbar hat man ja auch Angst davor, dass diese Terroreinheiten zu den angeblichen Verbündeten gehören könnten.
Ja, aber das wird sich nicht aufhalten lassen. Die Wahrheit kommt immer mehr ans Licht. Wir sehen, wie das System strauchelt. Auch wenn SPD-Abgeordnete sogar zurzeit posten, dass es besser wäre, jetzt diese Ermittlung eher nicht weiterzuführen, da sie eher die nationale Sicherheit in Deutschland bedrohen könnten. Also sowas nennt man dann Rechtsstaat. Das ist wirklich unfassbar. Also wer seine Steuererklärung zu spät abgibt oder falsch parkt, der bekommt die Härte des Gesetzes mit voller Wucht zu spüren. Aber wer einen Terroranschlag auf eine lebenswichtige Infrastruktur für einen relevanten Wirtschaftsstandort ausführt, und da geht es um ganz Europa, mit dramatischen Umweltschäden, die wir gerade hier besprechen, der wird offenbar geschont. Wie lange wird die Politikerkaste gegenüber den Bürgern mit dieser umweltverachtenden Haltung und auch dieser Umwelt, der Verachtung der Bürger gegenüber, wie lange halten die das noch durch? Das ist für mich die entscheidende Frage.
Ja, und ich danke dir mal für die Ausführungen alle. Und wenn jetzt der eine oder andere von euch zu Hause sitzt und sich fragt, wie kann das eigentlich alles sein? Was ist aus meiner Welt geworden, in der ich mich noch vor wenigen Jahren doch einigermaßen wohlgefühlt habe? Dann kann man vielleicht Folgendes sagen. Erstens, Man weiß heute mehr als noch vor wenigen Jahren über diese Machenschaften. Das steht schon in der Bibel, wenn man diese Zeit hier wirklich als das wahrnimmt, was es eventuell sein könnte, nämlich eine Art jüngstes Gericht, wo sich ganz am Ende erst die wahren Urheber das Dunkel zeigt. Und das dürfen wir jetzt erkennen. Arbeiten tun die schon lange an irgendwelchen Plänen und Strategien, an globalen Machtstrukturen und viel mehr. Das heißt, jetzt können wir es erst erkennen. Und es gibt eine spannende Thematik, die wir in unserem Kongress behandeln werden. Da werde ich ein Interview führen mit Frau Dr. Nadine Kleine-Bekel, die übrigens auch zum Seelenarbeitsteam von Christopher Vasey gehört. Und wir werden über die Frage sprechen, warum gibt es heute fast 8 Milliarden Menschen, während vor 100 Jahren es noch ungefähr 1,5 Milliarden waren? Wo kommen die plötzlich alle her? Und da wird sie wahrscheinlich, oder sie wird bestimmt, weil ich gesagt habe, das ist ein ganz wichtiges Thema, wird sie darüber sprechen, dass viele Seelen im Jenseits, das ist ein ganz spannender Gedanke, finde ich, darauf warten, noch einmal inkarniert werden zu dürfen, um Karma abzulösen. Weil nämlich auch diese Spanne des ständigen Geborenwerdens und wieder Hinübergehens irgendwann nach einer Art jüngstem Gericht beendet wird und man dann nur weiterkommt, wenn man möglichst leicht ist von Karma und von allen möglichen Beschwerden. Und das heißt, mit anderen Worten, lasst uns diese Zeit einfach nutzen, um gut zu werden, um besser zu werden, um altes Karma abzulösen, um auch Herausforderungen, vor denen wir stehen, mutig und tapfer mit geradem Rückgrat durchzustehen.
Wie soll ich das noch ergänzen? Das ist ein brillantes Schlusswort. Genau so sehe ich es auch. Das kann sich auch jeder vorstellen. Und so können wir natürlich auch mit einer gewissen Entspannung in die Zukunft sehen. Dieser Umbruch, der hier stattfindet, wird diejenigen schonen, die es verdient haben, und diejenigen nicht verschonen, die es nicht verdient haben.
Und das war jetzt das beste Schlusswort. Also, ihr Lieben, solltet ihr an dem Thema interessiert sein, seid gerne noch beim Kongress dabei. Wir werden aber auch ein Nachtarocken machen und diese Themen auch noch auswerten. Darauf freust du dich schon, ne?
Ja, aber jetzt geht's erstmal auf den Traktor.
Ich mach dir noch einen Kaffee.
Oh ja, bitte.